In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Seit ich vor ungefähr 8,5 Jahren von Rom nach München zog, vermisse ich die italienische Küche. In der Jesuitenkommunität der Universität Gregoriana, wo ich vorher lebte und arbeitete, begann das Mittagessen, wie es sich gehört, mit dem Primo Piatto, also einem großen Teller Pasta. In Deutschland ist das leider anders. Nudeln gibt es eher selten und wenn, dann als Sättigungsbeilage zum Hauptgang. Schlimmer noch, oft genug sind diese Nudeln so weich gekocht, dass von al dente keine Rede sein kann. Und das Allerschlimmste: Die deutsche Küche unterscheidet sich von der italienischen darin, dass die Deutschen eher wenig und die Italiener viel Salz in das Nudelwasser zum Kochen geben. Und an diesem Punkt bin ich hoffnungsloser Fan der Italiener. Nudeln gehören in reichlich Wasser mit viel Salz al dente gekocht. Nun wird jeder und jede von Ihnen etwas anderes unter einem gut gewürzten oder richtig gesalzenen Essen verstehen. Aber wahrscheinlich erinnern Sie sich auch schon dran, selber einmal Nudeln gekocht oder Nudeln bekommen zu haben, die eben nicht ausreichend gesalzen waren, sondern fad schmeckten. Und vielleicht haben Sie dann zum Salzstreuer gegriffen und Salz drüber gekippt und gemerkt, das funktioniert nicht. Damit können Sie das Gericht jetzt zwar versalzen, aber das, was vorher im Kochwasser gefehlt hat, das kriegen Sie nicht da rein. Seit langem streiten sich die Gelehrten darüber, was Jesus mit dem Salz meinte, das seinen Geschmack verliert. Die Exegetinnen und Exegeten sind sich weitgehend einig mit den Chemikerinnen und Chemikern, dass Salz seinen Geschmack nun einmal nicht verlieren kann. Sie können Salz so lange aufheben, wie Sie wollen, es wird immer salzig schmecken. Salz besitzt kein Haltbarkeitsdatum oder Verfallsdatum. Wahrscheinlich bezog sich Jesus oder der Evangelist Matthäus also eher auf eine Art Gemisch, so wie es damals wohl üblich war. Und wenn man das schlecht lagerte, wenn es feucht wurde, dann wurden die Salzkristalle aus diesem Gemisch ausgewaschen. Und dann verlor das Gemisch seinen salzigen Geschmack, es konnte eben nicht mehr salzen, es tauchte zu nichts mehr. Das ist das Salz ohne Geschmack aus der Bergpredigt. Aber der entscheidende Punkt ist, dass Jesus von diesem Salz ohne Geschmack in der zweiten Person Plural spricht. Ihr seid das Salz der Erde, sagt er zu seinen Jüngern. Wenn wir uns spaßeshalber einmal vorstellen, dass Salz doch seinen Geschmack verlieren könnte, dann würde dieses Salz eben zu genau dem, wozu es eigentlich da ist, nämlich dem Essen Geschmack zu verleihen, die richtige Würze, dann würde das Salz diesen Zweck nicht mehr erfüllen. Und in der damaligen Zeit, als Salz nicht ein Allerweltsgegenstand, sondern etwas Kostbares war, da würde es buchstäblich sinn- und zwecklos. Salz, das seinen Geschmack verliert, unterscheidet sich nicht mehr von dem Rest des Essens. Die Jünger, die ihren Geschmack verlieren, unterscheiden sich nicht mehr von ihrer Umgebung. Eine Kirche, die den Geschmack verliert, gleicht sich der Umwelt an. Und dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Gläubigen und Ungläubigen, Christen und Nichtchristen. Ein Glaube, der seinen Geschmack verliert, ist nutzlos. Jesus verbindet das Bildwort von dem Salz ohne Geschmack mit dem zweiten Bildwort vom Licht der Welt. Der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Wort besteht darin, dass das Salz ganz von selber seinen Geschmack verliert. Bei dem Licht der Welt müssen wir uns jemanden dazu denken, der das Licht entweder auf den Leuchter oder eben unter den Scheffel stellt. Und dieses zweite, das Licht unter den Scheffel zu stellen, hat in unserer deutschen Sprache ja geradezu sprichwörtliche Bedeutung erlangt. Das Licht auf dem Leuchter ist für Jesus wie eine Stadt auf dem Berg. Dabei hat er möglicherweise an die Hügellandschaft seiner Heimat Galiläa gedacht, wo der ein oder andere Ort, die ein oder andere kleine Stadt auf dem Berg oder auf dem Hügel lag, sodass sie von weithin sichtbar war. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Jesus an eine andere Stadt dachte, an die Stadt Jerusalem. Dort befand sich damals im Nordosten der Hügel oder der Berg Zion, auf dem David den Tempel Gottes erbaut hatte. Der Ort der Gegenwart Gottes weithin sichtbar und ausstrahlend. Und Jesus verbindet mit dem Licht der Welt, mit der Stadt auf dem Berg, die Aufforderung an seine Jünger. Ihr Licht, also das Licht der Jünger, solle vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist wie so eine Art Lehre von der Kirche, gewissermaßen eine biblische Ekklesiologie. Der Zweck der Kirche besteht darin, der Sinn des Lebens der Jünger besteht darin, dass die Menschen durch ihre guten Taten dazu kommen, Gott zu preisen. In der letzten Woche ging eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa durch die Medien, der zufolge das Vertrauen der Bundesbürger in die katholische Kirche einen historischen Tiefstand erreicht hat. Und als Gründe wurde genannt der Missbrauchsskandal und die zögerliche Aufarbeitung sowie der Eindruck von innerer Zerrissenheit und Zerstrittenheit. Ausgedrückt mit den Bildern des Evangeliums: eine Kirche, die aufgehört hat, Salz zu sein, die nicht mehr dient als Geschmackverderber, als Geschmack, Verzeihung, Verstärker, wollte ich sagen, bei der aber bisweilen den Leuten der Appetit vergeht. Eine Kirche, die kein Licht bringt, sondern eher ein Halbdunkel von Versagen und Ratlosigkeit und auch von der Stadt auf dem Berge kann er nicht die Rede sein. Und insofern ist das Evangelium, ist die Bergpredigt auch in unsere Zeit gerichtet. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus nennt zwei Kriterien dafür, dass jemand oder etwas Licht der Welt ist. Das eine ist die Sichtbarkeit nicht des Betreffenden, also nicht der Person, sondern ihrer guten Taten. Und was gute Taten sind, das entscheidet nicht der, der sie tut, selber, sondern das entscheiden die, die die Taten sehen und sie für gut halten. Darin liegt auch eine Warnung gegenüber den Selbstgerechten, die meinen, den anderen erklären zu müssen, worin deren gute Taten bestehen. Also Licht der Welt ist, wessen gute Taten von anderen gesehen werden. Und das zweite Kriterium, diese guten Taten führen zum Lobpreis Gottes. An diesen guten Taten wird Gott erkannt. Im ersten Johannesbrief, der einige Jahrzehnte nach dem Matthäusevangelium entstand, findet sich der oft zitierte Satz: Gott ist Liebe, Deus Caritas est. Ein Gott, der an den guten Taten seiner Gläubigen, ein Gott, der an den guten Taten der Christen erkannt wird, der ist der Ursprung des Guten. Und ein Glaube, zu dem man nicht so sehr durch Worte kommt, sondern durch gute Taten, der ist ein Glaube an einen Gott, der Liebe ist. Amen.